Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die Transformation speziell mittelständischer Unternehmen steht im Fokus einiger auf diese Klientel fokussierter Beteiligungsgesellschaften. Hier hat sich neben anderen die Hannover Finanz profiliert, die seit 45 Jahren als Private Equity Geber für wachstumsstarke Unternehmen des Mittelstands agiert. Mit einem der Geschäftsführer, Götz Herz Eichenrode, dessen Vater das Unternehmen gegründet hat, habe ich über seinen Betreuungsansatz und möglichen Wertbeitrag als Kapitalgeber gesprochen.
Sehen wir uns häufig als den Transformator dieser mittelständischen Unternehmen. Denn häufig sind diese Unternehmen noch sehr, sehr stark auf den Eigentümer zugeschnitten. Man sagt dann auch ganz gern, der Eigentümer, der ja auch der Geschäftsführer dann in der Regel ist, der ist eigentlich alles im einen. Ne? Der ist der Obervertriebler, der ist aber auch das ERP-System, der leitet aber auch die Produktion. Und wenn man mit dem durch das Lager läuft, der weiß genau, was wert ist. Und wenn da irgendwas schief läuft, das sieht er auch sofort. Und wenn er dann gerade bei den Nachfolgeregelungen dann auch irgendwann zurücktreten möchte, dann muss man diese Unternehmen eben stark transformieren, also in ein, ich sag mal, managementgeführtes Unternehmen, das entsprechende Transparenz hat, wo Prozesse dahinter liegen, sodass so ein Unternehmen dann eben arbeiten kann und auf verschiedenen Schultern lastet und nicht nur noch auf einer.
Ja, lieber Herr Herz-Eichenrode, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Transformation mittelständischer Unternehmen sprechen, denn auf diese Klientel hat sich die Hannover Finanz als Kapitalgeber fokussiert und das ja auch schon seit 45 Jahren. Warum von Anfang an diese Konzentration auf den deutschen Mittelstand?
Ja, das hängt wahrscheinlich mit der Historie der Hannover Finanz zusammen. Wir wurden ja ursprünglich mal durch den HDI gemeinsam mit meinem Vater gegründet, also HDI als Versicherungskonzern. Und der ist auf das Thema Beteiligungskapital gestoßen, weil er sie in seiner eigenen Kundschaft damals sah, dass diese mittelständischen Unternehmen eben ja Geld für weiteres Wachstum brauchten. Das war ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das waren ja die großen Boom- und Wachstumsjahre. Und dadurch ist wahrscheinlich unsere DNA für den deutschen familiär geführten Mittelstand entstanden.
Ja, damals sprach man ja auch von der sogenannten Eigenkapitallücke im Mittelstand. Und da sind Sie sozusagen mitten reingesprungen oder haben die überbrückt, je nachdem. Jetzt haben Sie Wachstum gesagt. Ist das das primäre Motiv, auf die Hannover Finanz zuzukommen? Oder geht es auch um Nachfolge? Geht es zum Teil auch um Herauslösungen aus Konzernen? Was sind die Motive?
Genau, also unser primärer Fokus ist tatsächlich weiterhin dieser familiär geführte Mittelstand. Das heißt, mit Herauslösungen aus Konzernen beschäftigen wir uns relativ wenig, ab und zu auch, aber das ist also nicht unser Hauptgeschäft. Und wenn wir dann den deutschen Mittelstand anschauen, dann haben wir eigentlich, ich würde mal sagen, zwei Hauptmotive. Das eine ist tatsächlich die Nachfolgeregelung, die klassische, wenn insbesondere in der Familie natürlich keine eigenen Nachfolger vorhanden sind. Und das andere ist dann tatsächlich weiter Wachstum. Das Unternehmen Minderheitsgesellschafter suchen, um eben weiteres Eigenkapital für Investitionen, für Zukäufe oder Ähnliches zu haben. Und dann gibt es noch einen kleineren, untergeordneteren Punkt. Das sind teilweise, wir nennen das Teilveräußerungen. Das ist, wenn zum Beispiel Familienstämme bereinigt werden sollen und vielleicht dann ein Familienteil rausgekauft wird oder auch ein Eigentümer sagt, ich möchte ein kleines Teil meines Vermögens aus dem Unternehmen herauslösen, hinter die Brandmauer, wie wir das so gern sagen, stecken und das letztendlich dann auf einem anderen Standbein investiert haben. Das sind die drei Hauptursachen und häufig aber auch kombiniert.
Genau. Ja, und wie viele Unternehmen befinden sich derzeit in Ihrem Portfolio? Wie verteilen die sich auf diese Motive, die Sie gerade geschildert haben?
Also wir haben aktuell etwa 32 Beteiligungen im Portfolio. Und wenn man das nach der Anzahl rechnet, ist es wahrscheinlich so, dass wir etwa tatsächlich eine Aufteilung von 50-50 zwischen Mehrheiten und Minderheiten. Und Mehrheiten ist in der Regel eben das Thema Nachfolge und Minderheiten das Thema Wachstum. Und wenn man das dann aber rechnet auf das investierte Kapital, dann sind die Nachfolgeregelungen wahrscheinlich eher 60-70%. Denn dort geht es dann meistens auch um größere Eigenkapitalbeträge, weil wir natürlich auch mehr von den Unternehmen kaufen sozusagen.
Was sind, wenn Sie jetzt sagen größere, was ist das für ein Volumen? Was muss man sich ja vorstellen?
In der Regel investieren wir als Hannover Finanz zwischen 30 und 50 Millionen Euro Eigenkapital pro Unternehmen. Das sind so die Größenordnungen, über die man dann redet.
Genau. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, wie denn eigentlich der Kontakt der Unternehmen, an denen Sie sich beteiligen, zu Ihnen erfolgt. Also werden Sie angesprochen hauptsächlich oder gehen Sie auch aktiv auf bestimmte Mittelständler zu, weil Sie sagen, das würde unser Portfolio gut ergänzen?
Ja, das ist die Wege, wie man Kontakt zu den Unternehmen aufnimmt, ist tatsächlich sehr breit. Zum einen gibt es natürlich einen sehr professionalisierten M&A-Markt, also für Mergers und Acquisitions, wo man Berater hat, die tatsächlich ja Unternehmen professionell auf einen Verkauf vorbereiten und dann in, wir nennen das heute Auktionen, tatsächlich vermarkten und gucken, wer ist der beste Eigentümer, aber auch natürlich, wer zahlt den besten Preis. Das ist dann sehr stark konzentriert auf die Standorte Frankfurt und München, wo man solche Berater antrifft. Ein weiteres Thema ist aber gerade bei der Hannover Finanz, dass wir zum einen ein sehr, sehr breites Netzwerk an, ich sag mal, weiteren Personen haben, die uns Unternehmen zutragen. Das sind häufig andere Unternehmer, das können aber auch Rechtsanwälte, Steuerberater und sein, die uns hier hinweisen, weil die eben einen guten Draht zu dem Unternehmer haben und mit der Hannover Finanz in den vergangenen 45 Jahren irgendwo schon mal gute Erfahrungen gesammelt hatten und sagen, sprich die doch mal an. Und dann gibt es tatsächlich auch diesen dritten Weg, den Sie sagten, dass wir uns gezielt natürlich auch Branchen raussuchen und sagen, hier finden wir spannend zu investieren. Das sind Sektoren, die sind nachhaltig am Wachsen, die sind krisenresistent und. Und dann gehen wir dort gezielt in direkte Ansprachen und das nimmt immer mehr zu und ist auch sehr erfolgreich.
Der deutsche Mittelstand gilt jetzt ja als eher wenig transparent und wenig offen für Kapitalgeber von außen. Welche Erfahrungen machen Sie? Hat sich im Laufe der Zeit diese Einstellung auch etwas geändert?
Die Einstellung hat sich in der Tat nach meiner Erfahrung stark verändert. Als ich angefangen hatte, das fing ja sogar noch früher an, als ich anfing zu studieren, da waren ja die Worte Private Equity und selbst Venture Capital noch kaum bekannt, bis dann der neue Markt irgendwann kam und dann wurde auch die Venture Capital Szene irgendwann bekannter. Aber ich musste den meisten noch erklären, was mein Vater eigentlich beruflich macht und wenige haben es verstanden. Und so ist es natürlich auch im Unternehmertum gewesen, wenn man Branchen müssen sich auch erstmal etablieren und entwickeln und auch zeigen, dass man hier auch sauber und fair arbeitet, ne? Dass wir eben nicht die benannten Heuschrecken, wie es einmal der Herr Müntefering gesagt hatte, sind, sondern hatte dann damals immer gern gesagt, nein, wir sind eigentlich die Honigbienen, gerade auch mit Hannover Finanz, so wie wir aufgestellt sind, wir wollen Unternehmen weiterentwickeln. Und dann hat sich auf der anderen Seite aber auch neben dem, dass sich unsere Branche letztendlich hier auch als eine valide Branche etabliert hat und zeigt, dass sie Gutes tut für den Mittelstand, ist es natürlich auch so, dass es neue Unternehmergenerationen gibt. Ne? Das sind eben häufig die zweite Generation oder Gründer. Die meisten kommen dann eben auch von tollen Hochschulen, sind sehr gut ausgebildet. Und da ist natürlich das gesamte Thema Finanzierung und Private Equity in den Curriculen auch mit fest verankert und von daher ist das für die gar nicht mehr, dann sind die Berührungsängste nicht mehr so hoch. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich wichtig und das ist ein großes Asset der Hannover Finanz natürlich, dass wir hier eben schon seit 45 Jahren am Markt aktiv sind und das sorgt natürlich auch und zeugt für Vertrauen, dass wir hier selber ein mittelständisches Unternehmen sind, dass wir tolle Referenzen haben, weil eben der Mittelstand ist schon grundsätzlich skeptisch, ne?
Nach welchen Kriterien wählen Sie diejenigen Unternehmen aus, die Sie in Ihr Portfolio nehmen? Sie haben ja schon gesagt, es geht hauptsächlich um das Thema Wachstum. Aber jetzt gibt es ja so eine wachsende Unternehmen. Also was sind so die wichtigsten Determinanten, die dann auch darüber bestimmen, ob Sie ein Unternehmen finanzieren oder nicht?
Ja, also wir unterscheiden dort erstmal zwischen quantitativen und qualitativen Kriterien. Die qualitativen, da geht es eher überhaupt, dass die Unternehmen Mindestgrößen, Anforderungen für uns haben. Wir sagen, ein Unternehmen sollte mindestens etwa 3 Millionen EBITDA haben. Wie gesagt, wir wollen auch ein bestimmtes Eigenkapital investieren können in so eine Transaktion. Da sagen wir eben ab 20 Millionen Euro. Das sind so wahrscheinlich die Größenordnungen, die für uns dann relevant sind, ab wann es Sinn macht, sich gemeinsam zu unterhalten. Und dann aber viel wichtiger sind eben eigentlich die qualitativen Kriterien. Also da geht es dann sehr stark um das Geschäftsmodell, um den Sektor. Haben wir da selber eigentlich schon Erfahrungen? Covern wir den schon? Haben wir dort Netzwerke? Aber auch innerhalb des Sektors hat das Unternehmen, über das wir reden, dort eine differenzierte Marktstellung zum Beispiel. Ne? Haben wir hier strukturell wachsende und resiliente Märkte? Was für Markttreiber gibt es hier, die positiv sind? Und auf der anderen Seite, wenn man sich das Unternehmen dann direkt anguckt und nicht nur den Markt, eben ja, wie visibel, wie wiederkehrend zum Beispiel sind Umsätze? Haben wir langfristige Kundenbeziehungen? Gibt es Risiken auf der Lieferantenseite und, also sehr stark geschäftsmodellbezogen, was uns natürlich wichtig ist. Und es geht immer darum, haben wir hier ein langfristig stabiles Geschäftsmodell eigentlich?
Jetzt, wenn man das prüft, das dauert ja auch ein bisschen. Deswegen würde mich interessieren, wie lange dauert es in der Regel von einem Erstkontakt bis hin zu der Entscheidung über die Beteiligung? Denn wenn man sich Sendungen anguckt wie Höhle der Löwen, da wird ja innerhalb von 10 Minuten dann entschieden, ob was finanziert wird oder nicht. Das dürfte bei Ihnen ein bisschen länger dauern.
Genau, ganz so schnell geht es bei uns leider nicht. Aber das ist auch sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also wenn man jetzt über diese oder über die M&A-Branche in Frankfurt und München, die ich gerade schon angesprochen hatte, da kann das durchaus schneller gehen. Da kann das auch mal sein, dass von dem, dass wir angesprochen wurden, bis dass ein Kaufvertrag unterzeichnet wird, auch nur, ich sag mal, 4 bis 6 Monate vergehen. Und weil das Unternehmen natürlich dann auch entsprechend schon vorbereitet wurde und die Berater natürlich auch versuchen, einen sehr, sehr schnellen Prozess letztendlich hier durchzuführen. Aber wenn wir, und das ist unser Hauptgeschäft, tatsächlich eher in exklusiveren Gesprächssituationen sind, dann kann es sogar sein, ich erinnere mich an ein Unternehmen, das war ein Automobilzulieferer, da waren wir gefühlt 2 Jahre in Kontakt, bis wir dann tatsächlich irgendwann den Kaufvertrag unterzeichnet hatten, weil es da auch viel wieder um das Thema Vertrauen geht, kennenlernen, das richtige Beteiligungsmodell finden. Und dann sind häufig auch die Informationsbeschaffungen für diese Unternehmen dann doch recht aufwendig, eben wenn es nicht richtig vorbereitet wurde. Von daher kann dann durchaus viel Zeit vergehen, aber ich würde mal sagen, im Schnitt wahrscheinlich irgendwie so 6 bis 12 Monate.
Und mit wie vielen Mitarbeitenden betreuen Sie diese Unternehmen bei der Hannover Finanz?
Wir sind aktuell 24 Professionals und davon sind 20 im Investment-Team und 4 sind sogenannte Operating-Partner, die die Unternehmen dann unterstützen in Fachbereichen. Da geht es insbesondere um das Thema Finanzen, Transparenz im Rechnungswesen, Reporting, um das Thema Human Resources, was ja viele mittelständische Unternehmen beschäftigt, Stichwort Fachkräftemangel und. Und das dritte Thema ist dann sehr stark das Thema Strategie. Also da geht es wieder um Wachstumsstrategien dort zu unterstützen, aber auch im Bereich, wir nennen das dann Neudeutsch Performance, also sprich die Unternehmen auch performant aufzustellen. Genau.
Und wie viele Unternehmen betreuen Sie selbst persönlich?
Ich selber betreue 13 Unternehmen.
Wie definieren Sie denn Ihre Rolle dann bei diesen Unternehmen? Sind Sie sowas wie ein sehr passiver Investor? Sind Sie aktiver Mitgestalter des Geschäftsmodells? Wie sehen Sie sich?
Ja, jetzt muss man sagen, ich betreue 13 Beteiligungen auf dem Papier. Aber ich habe natürlich ein super Team dahinter, was mich dabei unterstützt. Also unseren Partner und Investment Manager. So dass ich das natürlich nicht alleine mache. Und der Grad, also meiner Involvierung, ist dann sehr unterschiedlich. Also das ist so ein bisschen, als ich angefangen hatte bei der Hannover Finanz, da war ich wahrscheinlich der Spieler, ne, der, wenn man im Fußball ist, der auf dem Platz war und dann direkt aktiv war. Jetzt hat sich meine Rolle vielleicht eher zum Trainer verändert, um hier im Sparring und auch in der Unterstützung und im Coaching des Teams zu gehen. Also man hat immer so eine Rolle zwischen Spieler und Trainer sozusagen hier als Geschäftsführer. Und wir gehen nicht operativ in die Geschäftsführung als Hannover Finanz, Aber wir sind natürlich schon sehr stark als Gesellschafter auf der strategischen Ebene. Und wenn es gewollt und gebraucht wird, auf der operativen Ebene durchaus unterstützend aktiv. Und das heißt, in der Regel ist unser Investmentteam wahrscheinlich wöchentlich durchaus mit den Beteiligungen, die sie jeweils betreuen, in Kontakt. Wir haben da natürlich auch einen Beirat installiert, der sich dann auch regelmäßig trifft. Und das ist dann nicht die klassische, so die man von früher kennt, die Kaffeerunde, wo dann der Wirtschaftsprüfer vielleicht noch mit drin war und der Rechtsanwalt, und man hat nicht Kaffee und getrunken und Kuchen gegessen, sondern das sind dann schon sehr intensive Diskussionen rund um das Thema Strategie, Positionierung und Wachstum.
Jetzt haben Sie vorhin mal gesagt, Sie gehen ja sowohl Mehrheits- als eben auch Minderheitsbeteiligung ein. Wenn man diese Minderheitsbeteiligung eingeht, hat man ja nicht die gleichen, sagen wir mal, Einwirkungsmöglichkeiten. Warum geben Sie sich dann trotzdem auch mit einer solchen Anteilsquote zufrieden?
Ja, wir haben damit über die Jahre relativ gute Erfahrungen gesammelt. Und da muss man natürlich auch die DNA der Hannover Finanz verstehen. Als wir in den 70er Jahren angefangen hatten, haben wir eigentlich nur Minderheitsbeteiligung gemacht. Also da ging es immer nur um Wachstumsfinanzierung. Da gab es diese Buyout-Welt mit Nachfolgeregelungen, also die Leverage-Buyouts, die gab es noch gar nicht in Deutschland. Und von daher haben wir für uns wahrscheinlich über die Jahre sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt, wie man in einer Minderheitsposition durchaus als Gesellschafter dennoch den Wertbeitrag bringen kann, den man möchte, und auch entsprechende Governance-Strukturen aufzusetzen. Und das hat sich letztendlich die 45 Jahre bei uns weiter durchgezogen. Und das funktioniert sehr gut. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wir arbeiten hier bei der Hannover Finanz ausschließlich mit sehr langlaufenden Fonds. Also wir nennen das Evergreen-Fonds. Die haben eigentlich gar kein Laufzeitende. Und das gibt uns natürlich gerade in Minderheitssituationen auch eine Flexibilität, dass wir auch eben langfristig investieren können, was für einen Mittelständler natürlich auch sehr wichtig ist. Und wir ihm auch die Chance häufig geben, das Unternehmen zurückzukaufen. Mhm. Gerade im letzten Jahr hatten wir die Okema, ein großer Chemikaliendistributeur, der Geld für Wachstum, für Zukäufe brauchte. Der hat innerhalb unserer Beteiligungszeit über 40 Zukäufe getätigt. Und das Unternehmen hat sich sehr toll entwickelt. Und der Eigentümer hat dann wie lange waren wir beteiligt? Knapp 8 Jahre Beteiligungslaufzeit, unsere Anteile wieder zurückgekauft und ist jetzt wieder 100% Gesellschafter.
Ich würde Ihr Stichwort Wertbeitrag ganz gerne aufgreifen. Sie investieren ja ausschließlich, sagen wir mal, in doch gut geführte, resiliente, stark wachsende Unternehmen, wie Sie eben schon gesagt haben. Welchen Wertbeitrag können Sie als Kapitalgeber denn dann in diese Situation mit hineinbringen?
Wir sehen uns neben dem Geld natürlich, was immer irgendwo der Wertbeitrag natürlich ist, sehen wir uns häufig als den Transformator dieser mittelständischen Unternehmen. Denn häufig sind diese Unternehmen noch sehr, sehr stark auf den Eigentümer zugeschnitten. Man sagt dann auch ganz gern, der Eigentümer, der ja auch der Geschäftsführer dann in der Regel ist, der ist eigentlich alles im einen. Ne? Der ist der Obervertriebler, der ist aber auch das ERP-System, der leitet aber auch die Produktion, und wenn man mit dem durch das Lager läuft, der weiß genau, was wert ist. Und wenn da irgendwas schief läuft, das sieht er auch sofort. Und wenn er dann gerade bei den Nachfolgeregelungen dann auch irgendwann zurücktreten möchte, dann muss man diese Unternehmen eben stark transformieren. Also in ein, ich sag mal, managementgeführtes Unternehmen, das entsprechende Transparenz hat, wo Prozesse dahinter liegen, sodass so ein Unternehmen dann eben arbeiten kann und auf verschiedenen Schultern lastet und nicht nur noch auf einer. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Wertbeiträge, den wir sehen, aber auch diese Unternehmen natürlich dann in dem weiteren Wachstum zu begleiten. Denn ein Unternehmen, was vielleicht ursprünglich mal 30, 40 Millionen Euro Umsatz hatte und jetzt auf 100, 200 Millionen wachsen möchte, da steht auch nochmal eine sehr, sehr starke organisatorische Transformation vor diesem Unternehmen. Und darum geht es häufig einfach, diese Prozesse mit zu begleiten. Und das ist unser Wertbeitrag, den wir damit reinbringen, durch Erfahrung, aber jetzt auch durch unser operatives Team, was da eben die Unternehmen sehr, sehr stark mit unterstützt.
In unseren Podcast-Gesprächen geht es ja, wie ich einleitend schon mal sagte, immer um Transformation. Und die wichtigsten Transformationstreiber sind letztlich zumindest bisher gewesen der Nachhaltigkeitstrend und die Digitalisierung einschließlich KI. Jetzt würde mich interessieren, vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter und exemplarisch an einzelnen Unternehmen, wie sich diese Transformation genau abspielt. Also haben Sie ein gutes Beispiel vielleicht für ein Unternehmen, was nachhaltiger wird oder stärker auf Nachhaltigkeit setzt einerseits und andererseits ein Unternehmen, das digitaler wird, mehr auf KI setzt?
Also im Bereich der Nachhaltigkeit gibt es natürlich vielerlei Themen, dass Unternehmen sich damit beschäftigen, gerade energieintensive Unternehmen natürlich noch stärker als jetzt vielleicht Dienstleistungsunternehmen. Da geht es natürlich viel genau um diese Energiewende-Themen, um Photovoltaik, wie kann ich den Energieverbrauch senken, die ganzen Themen. Und wir haben aber auch das für uns als einen Sektor erkannt und investieren dort auch. Also wir haben auch drei Unternehmen, die durchaus bei der Nachhaltigkeitswende unterstützen mit der Paul Tech. Wenn wir bei Paul am Puls schon sind, haben wir ja das Unternehmen, das dort in der energetischen Transformation von Wohngebäuden unterstützt und das auf eine sehr, sehr clevere technische Weise, ohne dass man Unternehmen dann aufwendig sanieren muss. Wir haben eine First Climate, die im Bereich der Nachhaltigkeitsberatung, also wie kann ich letztendlich meinen Energieverbrauch und überhaupt meine ESG-Bilanz verbessern. Und dann haben wir noch ein weiteres Unternehmen, das im Bereich des Reportings tätig ist. Also das sind so im Nachhaltigkeitsthemenbereich Themen, die uns dort beschäftigen. Und dann, wenn man mal vielleicht das Thema Digitalisierung, das zieht sich natürlich auch hier durch sämtliche Bereiche durch. Ein schönes Beispiel, was mir da einfällt, ist auch ein kleineres mittelständisches Unternehmen, das wir begleitet haben in der Nachfolge. Und das einen sehr, sehr komplexe Produktion hat, weil es sehr auf Kleinserien spezialisiert ist. Also wir nennen das immer Low Volume, High Mix.
So ein bisschen manufakturartig.
Genau, das ist sehr manufakturartig. Und da war die Frage, wie kriegt man das skalierbarer und effizienter hin? Und da haben wir zum Beispiel ein sehr großes Digitalisierungsprojekt gestartet in der Auftragsbearbeitung. Also sind es häufig so, wir nennen das, oder das sind Zeichnungsteile, die da reinkommen. Und da wird gefragt, wie könnt ihr das produzieren und zu welchem Preis? Da haben wir sehr stark digitalisiert, sodass man auf alte Zeichnungen zurückgreifen kann und auf Erfahrungen der Vergangenheit und da sehr viel deutlich schneller in der Auftragsbearbeitung ist und dann letztendlich auch in der Angebotserstellung. Und dann haben wir die gesamte Produktion durchdigitalisiert, angefangen mit BDE, mit MDE und. Und haben da praktisch jetzt ein automatisiertes Produktionsplanungs- und Steuerungssystem draufgesetzt, das eben diese Vielzahl der Aufträge möglichst effizient durch diese Produktion schleust. Und das sind zum Beispiel Themen, die finde ich toll, weil auch die Geschäftsführer dahinter waren, ne, so Digitalisierung zu treiben. Und ansonsten gibt es natürlich immer viele, viele kleine Projekte. Und das Spannende ist, dass das ja doch häufig immer noch bei vielen Mittelständlern so ein weißer Elefant ist Digitalisierung. Und wenn man dem mal zeigt, dass man da im Kleinen mit auch relativ wenig Aufwand viel erreichen kann. Ich denke jetzt schon allein, wenn man in der Microsoft mit Copilot oder Ähnlichem arbeitet, dass man sich das tägliche Leben auch einfach nur erleichtern kann. Das ist schon augenöffnend. Und damit kann man denen dann auch die Begeisterung geben, sich mit dem Thema Digitalisierung noch stärker zu beschäftigen.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie verfolgen einen sehr langfristigen Ansatz und ich habe irgendwo gelesen, beispielsweise bei Rossmann waren oder sind Sie schon seit Jahrzehnten beteiligt. Aber das sind ja vielleicht auch so die Vorzeige- oder Ausnahmeunternehmen. Wie lange bleiben Sie im Durchschnitt in den Unternehmen investiert? Und das muss man ja auch fragen, selbst wenn Sie keine Heuschrecke sind, welche jährliche Rendite streben Sie an?
Mhm. Also unsere durchschnittliche Beteiligungsdauer liegt so zwischen 7 bis 10 Jahren. Das ist deutlich über unserem Branchendurchschnitt, die, ich sag mal, eher zwischen 3 und 5 Jahren investiert sind. Aber man muss auch sagen, wir sind einfach flexibel. Das heißt, wir können eben auch deutlich länger. Und da haben wir auch Beispiele im Unternehmen bei uns noch heute im Portfolio, wo wir über 20 Jahre lang schon beteiligt sind. Und nicht nur, weil es vielleicht nicht gut läuft vermeintlich, sondern auch, weil es weiter gut läuft und Spaß macht und wir ein tolles Verhältnis haben. Also da gibt es natürlich zwei Seiten der Medaille dann immer.
Ja.
Das ist so, genau.
Ihr Renditeanspruch?
Die Renditeansprüche, die sind, ich sag mal, im mittleren bis oberen 10%-Bereich irgendwo. Mhm. Das ist aber keine laufende Rendite. Also wir wollen das natürlich nicht nur in Ausschüttungen oder Zinserträgen sehen, sondern das ist natürlich das, was wir an Wertsteigerung gemeinsam erreichen, dadurch, dass das Unternehmen einfach im Umsatz und im Ertrag weiter wächst über unsere Beteiligungsdauer.
dann würden sie aber auch unter dem Branchendurchschnitt liegen, der, glaube ich, so bei oberhalb von 20 anzusiedeln ist, zumindest was man liest.
Ja, das ist immer der Unterschied. Was nehmen wir uns vor? Für jede einzelne Beteiligung, dann nehmen wir uns natürlich deutlich mehr vor. Aber wenn man sich das Gesamtportfolio anguckt, dann kommt man auch wahrscheinlich andere Fonds auf ähnliche Renditen. Und dann haben wir bei uns natürlich noch die Besonderheit, dass wir Minderheiten haben. Und bei Minderheiten sind die Renditeerwartungen meistens noch mal ein bisschen niedriger, weil sie dafür auch häufig ein bisschen sicherer sind.
Ja. Und warum konzentrieren Sie sich auf die DACH-Region?
Wir sagen, als Team haben wir dort natürlich die meiste Erfahrung. Wir haben auch ein Team vor Ort in Wien sitzen zum Beispiel und kennen uns dort eben mit den juristischen Gegebenheiten aus. Dort sind wir auch eine Brand als Hannover Finanz. Da sind wir regional überall bekannt. Und das würde sich natürlich ändern, wenn man jetzt sagt, wir gucken uns Frankreich oder Italien oder Skandinavien an, was durchaus eine Überlegung ist. Aber heute sagen wir, Schuster bleibt bei der meisten und der deutsche oder Dachmarkt hat weiterhin so viel an mittelständischen Herausforderungen zu bieten, dass wir sagen, momentan sehen wir nicht den akuten Drang, noch weiter ins europäische Ausland zu expandieren.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Beteiligungskapitalgebern, die in Deutschland sitzen und die auch deutsche Unternehmen ansprechen. Was würden Sie sagen, worin liegt Ihr zentraler Wettbewerbsvorteil als Hannover Finanz?
Die Hannover Finanz ist letztendlich hier ein Beteiligungshaus, das eben schon sehr, sehr langfristig am Markt ist und deswegen über entsprechende Erfahrungen, Reputation letztendlich auch verfügt. Und zwei der ganz großen USPs der Hannover Finanz sind letztendlich unsere Fondsstrukturen, dass wir eben wirklich langfristig investieren können. Und wir sagen das nicht nur, wie das vielleicht viele machen, sondern wir können es eben auch zeigen, auch heute noch, dass wir das auch wirklich tun. Und auf der anderen Seite sind wir selber mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen. Wir wissen, wie der Mittelstand tickt. Mein Vater hatte die Hannover Finanz gemeinsam mit dem HDI gegründet. Wir hatten dann in den 90er Jahren unseren eigenen Management-Buyout gemacht. Und ich bin jetzt hier in zweiter Generation tätig. Also wie man Nachfolgelösungen regelt, das wissen wir recht gut. Und von daher sehen wir uns hier weiterhin sehr gut positioniert und können uns auch gut differenzieren zu vielen Wettbewerbern, die im Wesentlichen dann in Frankfurt oder in München auch sitzen.
Und wie kommen Sie denn als Kapitalgeber selbst an Ihr Kapital? Also wie finanziert Sie die Hannover Finanz? Wer kauft beispielsweise die Fondsanteile?
Das sind im Wesentlichen deutsche Versicherungen. Das sind Versorgungswerke. Und dann haben wir noch viele zunehmenden Anteil an Family Offices, die hier interessiert sind, bei uns zu investieren. Bei den meisten Investoren haben wir aber schon Beziehungen, die über 20 Jahre zurückreichen. Durch diese Evergreen-Fondsstrukturen ist es ja auch bei uns so, dass diese Fonds eigentlich praktisch nicht auslaufen. Und von daher, wenn wir neue Gelder brauchen und suchen, dann sprechen wir meistens mit den bestehenden Investoren und dann beschließt man gemeinsam eine Kapitalerhöhung im bestehenden Gesellschafterkreis. Und das funktioniert ganz gut. Nichtsdestotrotz suchen wir natürlich auch immer wieder Kontakt zu neuen potenziellen Investoren, die man über eine Vielzahl von Kanälen dann auch kennenlernt.
Aber Sie selbst arbeiten nicht mit Fremdkapital, sondern wenn, dann nehmen die Unternehmen, an denen Sie beteiligt sind, eben entsprechende Kredite auf, oder?
Genau. Also wir arbeiten selber in unseren Fonds nicht mit Fremdkapital, aber gerade bei den Nachfolgeregelungen haben die Unternehmen natürlich auch meistens irgendwo Fremdkapital mit dem Unternehmen.
Mhm. Genau. Dann würde ich gerne jetzt noch ein, zwei persönliche Fragen stellen, wenn Sie erlauben. Sie haben ja BWL studiert, sind zudem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Hätte es auch eine berufliche Alternative für Sie gegeben? Welche wäre das gewesen?
Eigentlich nicht so richtig. Mir wurde eigentlich schon so, ich sag mal, zum Ende meiner Schulzeit und Bundeswehrzeit klar, dass ich in die Private Equity Branche rein möchte, weil ich es natürlich auch live miterlebt habe und fand das sehr spannend und hatte dann eigentlich eher mein Studium und dann auch meinen weiteren beruflichen Weg darauf ausgerichtet. Und so bin ich dann auf den Rat meines Vaters zu dem Schluss gekommen, direkt nach dem Studium doch erstmal noch mehr Handwerkszeug zu lernen, nämlich dann in die Beratung zu gehen, zu Deloitte, in die Wirtschaftsprüfung und habe dort dann gesagt, dann mache ich auch gleich die Examina mit zum Wirtschaftsprüfer und zum Steuerberater. Das hat dann Gott sei Dank auch sofort geklappt. Und ich habe aber auch direkt danach gekündigt, also nach dem Wirtschaftsprüferexamen, und bin dann eben nach Frankfurt noch zu einem größeren deutsch-französischen Private Equity Unternehmen gegangen. Und dann in 2009 kam der Ruf meines Vaters, der dann in den Ruhestand ging, und dann bin ich nach Hannover gezogen. Die einzige Alternative wäre vielleicht gewesen, im Sport zu bleiben.
Ja, Sie haben auch Pferdesport, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht.
Genau. Ich war im Pferdesport, im Springreiten, auch dort letztendlich im Bundeskader, also leistungsmäßig unterwegs. Und genau, das war meine private Leidenschaft.
Und was fasziniert Sie so an diesem Private Equity Thema?
Das Faszinierende ist eigentlich die Vielfalt der Themen und Menschen, die man dort kennenlernt. Man hat natürlich einen sehr breiten Blick auf viele Branchen, auf viele Veränderungs- und Transformationsprozesse, aber auch Persönlichkeiten, die alle sehr erfolgreich sind oder waren und alle doch sehr unterschiedlich ticken und immer ein anderes Erfolgsrezept mit sich bringen. Und ich glaube, das ist so ein Antrieb, der einfach einen immer wieder motiviert, hier auch viel zu reisen und viel zu arbeiten.
Und jetzt ist es mit Analogien natürlich immer schwer, aber gibt es irgendwas aus dem Bereich Pferdesport, generell Leistungssport, was Ihnen heute auch beruflich hilft?
Würde ich schon sagen. Also wir mögen es auch zum Beispiel gern, wenn wir Leute bei uns als Geschäftsführer in Unternehmen einstellen, wenn die irgendwo schon mal, ich sag mal, im Leistungs- oder kurz davor Sport unterwegs waren. Also weil das trainiert einen natürlich schon, also in Richtung Ehrgeiz, Leistungswillen, Entbehrung, aber auch Demut, ne? Weil man gewinnt ja nicht immer. Und das ist auch ein langer Weg bis zum Erfolg. Das gehört auch dazu. Und von daher, glaube ich, kann man viele Analogien vom Sport auch allgemein jetzt mal auch diskutiert, natürlich auch ins Berufsleben dann übertragen.
Jetzt ist das Zentrum der deutschen Finanzbranche, und Sie sprachen es eben selbst an, unbestreitbar Frankfurt. Gab es irgendwann mal die Überlegung, auch die, jetzt heißt sie Hannover Finanz, aber ich sag mal die Unternehmung auch woanders anzusiedeln als in Hannover?
Es gab nie konkrete Überlegungen. Es wird immer mal wieder auch diskutiert, oder ob man ein Team dort aufbaut. Was wir mittlerweile gemacht haben, wir haben ja weitere Geschäftsbereiche. Neben dem klassischen Private Equity haben wir mittlerweile auch einen Debtfonds, also einen Kreditfonds, der Kredite an mittelständische Unternehmen vergibt. Und seit neuestem haben wir auch noch einen Opportunities Fund, also ein Unternehmen oder ein Fonds, der sich mit Unternehmen in Restrukturierungs- oder herausfordernden Situationen beschäftigt. Und zum Beispiel diese beiden Teams sind in Frankfurt angesiedelt. So, dass wir schon die ersten Fühler haben in Richtung Frankfurt. Aber wir wollen das Team eigentlich auch nicht jetzt im Equity-Bereich groß spalten. Und deswegen sagen wir, wir bleiben hier in Hannover und sind hier auch glücklich.
Unsere Studierenden, die zuhören, stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man ihres Erachtens mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Zum einen gehört natürlich das Handwerkszeug dazu, das man ja auch stark im Studium und auch vielleicht danach noch erlernt. Also sprich diese Zahlenaffinität, auch eben zu Unternehmen, zu Bilanzen zu verstehen. Wie sind hier die Zusammenhänge zwischen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflow, Unternehmensbewertung, also alles, was so das zu dem Thema Corporate Finance gehört, sind sicherlich wichtige Themen, die man mitbringen sollte. Und dann gehört natürlich auch dazu eine sehr starke unternehmerische Komponente, weil man hier natürlich nicht nur ein rein angestellter Manager ist, sondern man investiert auch später dann eigenes Geld. Und dieser Leistungswille natürlich auch. Unser Job ist eben, kann auch sehr, sehr anstrengend und viele Stunden in Anspruch nehmen pro Woche. Und von daher gehört das sicherlich auch dazu. Und natürlich dieses Interesse, was ich auch sagte, mitzubringen, für die Vielfalt, die dieser Job hat. Also hier ist nicht immer alles gleich. Und manche mögen das und manche weniger. Und damit muss man dann, das muss einem Spaß machen. Das würde ich mal sagen, sind so die wichtigsten Themen, wenn man in unsere Branche rein möchte, und zwar Hannover Finanz.
Und das gilt aber wahrscheinlich auch für viele andere Branchen. Also Neugier beispielsweise, Leistungswille, das sind ja Themen, egal was Sie mal beruflich machen, was Sie überall zumindest gut gebrauchen können.
Genau, ganz klar. Das ist immer gut und wichtig. Nur in unserer Branche ist natürlich dann auch sehr transparent und sehr gut messbar. Von daher, genau, ist das wirklich wichtige Themen, aber ich gebe Ihnen recht, das geht genauso bei den Unternehmen, die wir betreuen, gerade auf Geschäftsführungsebene. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion, ob man sich eine Geschäftsführerstelle auch irgendwie jetzt in Teilzeit teilen könnte oder ähnliches, wo ich sage, das meines Erachtens funktioniert das nicht. Dafür ist auch die Verantwortung zu groß. Klar, im Mid-Level oder ähnlichem, da funktioniert das, also diese ganzen Gen Z-Themen und Homeoffice und. Aber ich glaube, auf Führungsebenen braucht man diesen Leistungswillen und muss auch bereit sein, viel zu arbeiten.
Dann komme ich zur letzten Frage, die aber eigentlich gar keine Frage ist, sondern am Ende unseres Gesprächs steht immer die Bitte um eine Satzergänzung, weil wir uns eben mit wirtschaftlichen Wandlungsprozessen beschäftigt haben. Wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, Transformation ist ein ständiger Begleiter. Im Sinne von, also sie hört eigentlich nie auf, ne? Man muss sich immer weiterentwickeln und das ist, glaube ich, das, was einen hier immer wieder überall im Wirtschaftsleben begleitet.
Und das ist, denke ich, auch eine gute Botschaft, auch persönlich, dass man sich noch weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Lieber Herr Eichenrode, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften, von Ihren Erfahrungen profitiert haben und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Spaß, in Ihr Business zu gehen und Geschäftsmodelle mit und umzugestalten. Für heute vielen Dank und alles Gute, sowohl für Ihre Gesellschaft als auch für Sie selbst.
Vielen Dank für das spannende Gespräch und natürlich bei uns, wir suchen immer gute junge Leute, auch als Praktikanten, von daher sehr gerne auf unsere Homepage gehen und sich bewerben.
Das machen wir. Alles Gute. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.